Ich stand kurz vor der Abschlussprüfung. Was so verheißungsvoll mit meiner Ausbildung begann, sollte noch eine tragische Entwicklung nehmen. Noch in den ersten Monaten nach Ausbildungsbeginn trennten mein Freund und ich uns im verflixten siebten Jahr. Wir hatten es, gemäß des Sprichwortes, also nicht geschafft. Was also tun, mit einem mickrigen Ausbildungsgehalt und wenig Mitteln? Vorübergehend zog ich zu einer guten Freundin und schlug dort mein Nachtlager, denn mir war es nicht, im nicht genutzten Esszimmer auf. Ganze drei Jahre schlief ich hier auf einer durchgelegenen Couch, von der ich jede Nacht die Federn im Rücken spürte. Der Druck der guten Noten, denn mein Arbeitgeber hatte einen besonders hohen Anspruch an seine Auszubildenden, stieg täglich. Und obgleich ich physisch und vor allem emotional schon auf dem Zahnfleisch ging, funktionierte ich im Betrieb einwandfrei. Zur Berufsschule ging ich immer seltener, was natürlich nicht positiv auffiel. Doch es sollte noch schlimmer kommen. Ein Familienmitglied war zu dieser Zeit völlig im Sumpf der Kriminalität und Drogen versunken und niemand, außer mir, wusste davon. Er kam zu mir, immer öfter und fragte nach Hilfe, also Geld. Er hätte noch drei Stunden, um 500 Euro am Hauptbahnhof abzugeben. Wenn er das nicht täte, graue ihm Böses. Und ich glaubte ihm, denn so abgemägelt und fertig hatte ich ihn noch nie erlebt. Also arbeitete ich. In der Woche von montags bis freitag im Büro und im Finance-Wirn und am Wochenende schob ich extra Schichten und kellnierte, um das Geld zusammenzukriegen. Doch dann stand er immer öfter vor mir und frug mich nach Geld. Ich konnte nicht mehr, war nur noch müde und ausgelaugt und fühlte mich wie eine Greise. Morgens bin ich müde aufgestanden, als ich abends zu Bett bzw. auf die durchgelegene Couch ging. Es nützte nichts, ich musste ihm helfen. Meine Familie, Freunde und Bekannte ahnten nichts und ich war völlig auf mich allein gestellt. Niemand durfte etwas wissen und diese jahrelange Geheimniskrämerei zermürbte mich. Auf dem Zenit des Grauens, nämlich als plötzlich ich Drohanrufe bekam, und mich dubiose Menschen, die ich zuvor noch nie gesehen habe, auf offener Straße ansprachen, drohte das Fass endgültig überzulaufen. Ich hielt das alles nicht mehr aus und suchte nur noch Zerstreuung. Mitten in der Woche ging ich tanzen, feiern und knutschte, um mich abzulenken, mich lebendig zu fühlen. Morgens saß ich, restalkoholisiert aber schauspielerische Höchstleistungen erbringend, wieder im Großraumbüro und arbeitete. Kurz vor meiner Abschlussprüfung kam es dann zu einer polizeilichen Befragung. Und, um den im Drogensumpf Gefangenen zu schützen, log ich, dass ich die Balken bogen. Aus Angst vor weiteren Katastrophen, Konsequenzen für meine Familie und auch mich, denn die Männer im Hintergrund scheuten nicht vor täglichen Anrufen und Drohgebeten. Eines Tages, als er mich erneut um Geld bat, brach ich innerlich fast zusammen und erklärte ihm, dass ich so pleite sei, dass ich nicht einmal ein Brot kaufen könne. Er tat berührt und so, als täte es ihm unendlich leid. Er gelobte Besserung und schwor mir, dass danach alles vorbei sei. Nur ein letztes Mal noch. Aus Hilflosigkeit über die gesamte Situation, denn ich konnte nicht anders als zu helfen und er nutzte das schamlos aus, ohrfeigte ich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben einen Menschen. Er ging, mit Tränen in den Augen. Es tat mir so leid, so unendlich weh und ich hatte panische Angst, er würde sich aus Verzweiflung sogar das Leben nehmen. Denn Andeutungen hatte er über die Zeit genug gemacht. Also machte ich mich mitten in der Nacht auf die Suche, fand ihn aber nicht. Ich war verzweifelt. Dann bekam ich einen Anruf, eine unbekannte Nummer im Display. Wie immer drehte sich mir der Magen und wabberten meine Knie, als wären sie aus Götterspeise. Ich hob ab. Der Mann am anderen Ende der Leitung sprach, in seinem gebrochenen Deutsch eine ganz klare Sprache. 800 Euro, bis morgen Abend um 18 Uhr am Hauptbahnhof oder ihr seht ihn tot in der Gosse liegen. Und er meinte es ernst, das hörte ich. Mein Problem, ich hatte keine 800 Euro, ich hatte nicht einmal mehr Geld für eine Schachtel Zigaretten. Was also tun? Ich ging zu meinem Nebenjob und bat meinen Chef um einen Vorschuss. Er wunderte sich, fragte mich, ob alles in Ordnung sei, doch ich schwieg dazu und sagte lediglich, dass ich nicht fragen würde, wenn ich es nicht brauchen würde. Er gewährte mir den Vorschuss. Ich fuhr am Tag darauf zum Hauptbahnhof, mit 800 Euro in meiner Tasche. Dort traf ich den Mann, der mich in den Jahren immer wieder anrief und bedrohte, obwohl ich nichts mit alledem zu tun hatte. Fast dachte ich zwischendurch immer wieder, er tut ja auch nur seinen Job und weiß, dass das Geld von mir kommt, weil ich nicht anders kann, als ihm zu helfen. Krank. Er bestand darauf, sich in ein Café zu setzen, damit ich ihm das Geld unauffällig unter dem Tisch hindurch übergeben konnte. Das tat ich dann auch. Er bestellte uns einen Tee und ich sagte ihm, dass ich den nicht bezahlen könne. Aus irgendeinem Grund schwand meine Angst. Ich war einfach nur noch erschöpft und fühlte mich wie ausgehöhlt. Da saß ich also, in einem heruntergekommenen Café am Hauptbahnhof, mit einem Drogenhändler, dem ich gerade meinen 2-Monats-Vorschuss überreichte. Wie ich die Miete und existenzielles wie Nahrung bezahlen sollte, wusste ich nicht und es kümmerte mich zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr. Ich wollte nur noch Ruhe, eine Auszeit vom Leben, das so keines mehr war. Wir tranken Tee und schwiegen. Dann plötzlich begann er sich, mit seiner schlecht mit einer Mullbinde verbundenen Hand, eine Zigarette anzuzünden und stellte mir Fragen. Das war der Zeitpunkt, an dem ich instinktiv entschied, komplett die Hosen herunterzulassen und zu erzählen, dass ich nichts mehr zu fressen hätte, dass ich 2 zeitweise 3 Jobs, in 2 Tagen meine Abschlussprüfung hätte und in all der Zeit nicht einen Funken dafür hätte lernen können. In seinen kühlen Augen las ich zwar professionelle Distanziertheit, aber dennoch auch einen Hauch von Mitleid. Er erzählte mir von seiner Herkunft. Er habe im Kosovo-Krieg Menschen sterben sehen und wäre seither nicht mehr der Mensch, der er war. Eine Familie habe er nicht mehr. Einzig seine Schwester sei ihm geblieben. Das war mein Stichwort, dachte ich. Also sagte ich ihm frei heraus, dass es bei mir in Zukunft nichts mehr zu holen gebe, dass auch ich nur eine Schwester sei, die aus Liebe handele, aber jetzt das eigene Leben und die eigene Existenz komplett aufs Spiel setzte. Ich sagte ihm, dass ich nie wieder Geld besorgen werde, weil ich weiß, dass es dann auch nie ein Ende wird nehmen können. Er schwieg, aber nickte und versprach, mich nie mehr wieder anzurufen und zu bedrohen. Er entschuldigte sich sogar und sagte, er hätte nicht ob der Umstände gewusst. Als ob das was geändert hätte, dachte ich nur, sprach es aber nicht aus. Und so war es dann auch. Er rief nie wieder an und ich besorgte auch nie wieder große Geldsummen. Meine Abschlussprüfung bestand ich, nachdem ich 2 Nächte lang nicht geschlafen und versucht hatte, mir den Stoff der letzten 3 Jahre reinzuprügeln, wie durch ein Wunder. Die mündliche Prüfung sogar mit einer guten 2. Aber was genau, und das frage ich mich auch heute noch, war nun eigentlich meine größte Sünde? Vielleicht war es das Belügen der Polizei, vielleicht waren es die zahlreichen Lügen und das Schweigen gegenüber meiner Familie und meinen Freunden, vielleicht aber ist meine größte Sünde oder meine größte Schwäche meine Empathie. Ich bin nicht unfehlbar, niemand von uns ist es. Aber Mitgefühl und Hilfsbereitschaft dürfen, und das habe ich schmerzlich erfahren, niemals in Selbstaufopferung ausarten. Wenn wir alle keine Sünder wären, würden wir in herrlich fließenden und strahlend weißen Gewändern und Flügeln am Horizont herumfliegen. Aber wir stehen doch fest auf dem Boden der Tatsachen. Und die sind nicht frei von Sünde, nicht auf diesem Planeten jedenfalls. Sie hörten die Beichthaus.com Beichte Nummer 28728.